Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Alexa. Es geht um das Schicksal als Sandwich-Kind und ob man glauben darf, dass man liebenswert ist oder ob es ein schwieriger Weg ist, das herauszufinden. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Alexa.
Hi.
Hallo. Ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, da zu sein.
Du hast eine Kurzbeschreibung geschickt und was mir also von deiner Thematik und was mir besonders ins Auge stach, ist das mittlere Kind. Du hast geschrieben, ich bin das mittlere Kind.
Ja,
finde ich. Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele Studien inzwischen dazu, was das sogenannte Sandwich-Kind erleidet, was vorne und hinten halt nicht passiert.
Ja.
Darum bin ich sehr gespannt, was du berichtest.
Ja. ich würde sagen, also ich habe einige Themen. Mein Leben ist irgendwie gefühlt schon lange, obwohl ich erst 24 bin. Aber mein Hauptthema ist eigentlich, dass ich zwischenmenschliche Beziehungen immer wieder falsch interpretiere, dadurch sehr verletzt werde und da dazu noch mir einfach die Fähigkeit fehlt, loszulassen. Also ich alles mit mir mittrage, für immer.
Ja.
Ja.
Denkst du, also du hast vorhin gesagt, du hast schon viel drüber nachgedacht. Glaubst du, dass es was mit dem mittleren Kindsein zu tun hat?
Ganz bestimmt, sehr viel, ja, definitiv. Also ich war auch schon in Therapie ein paar Monate lang und da ist auch viel davon aufgegriffen worden. Also es liegt viel an meiner Kindheit und meiner Erfahrung mit meinen Eltern.
Erzähl doch mal, wie bist du aufgewachsen?
Also ich habe früher immer gesagt, sehr behütet und ich hatte eine schöne Kindheit. Es war aber schwierig für mich. Also mir mangelte es sehr an Aufmerksamkeit. Es gab bei uns keine Grenzen. Das heißt, jeder konnte machen, was er will. Und es wurde nicht viel gesprochen.
Das bedeutet, also ihr kamt von der Schule nach Hause und dann wart ihr euch mehr oder minder selber überlassen?
Ja, genau. Also meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 10 war. Und es gibt auch so eine Zeitspanne über ein paar Monate, die meine Schwester und ich komplett verdrängt haben. Also wir haben eine Lücke in Erinnerung. Und wir waren sehr viel allein und auf uns selbst gestellt, ja.
Wisst ihr inzwischen, was in der Zeit passiert ist?
Nein.
Gar keine Idee?
Nee. Also wir können uns erinnern, allein zu sein und wie wir die Zeit verbracht haben. Aber wir wissen nicht, warum wir allein waren und wo unsere Eltern waren.
Genau. Aber morgens oder abends war schon jemand da oder gar nicht?
Manchmal.
Das heißt, ihr wart auch tatsächlich über Nacht allein?
Ja, öfters. Beziehungsweise die Eltern kamen oft spät nachts nach Hause. Und ja, genau.
Warum?
Das wissen wir nicht ganz. Also unsere Mama, die ist ausgezogen bei der Scheidung und die führte ein Café. Also sie ist schnell dann eigentlich bei ihrem neuen Freund eingezogen und wir wissen nicht, wo unser Papa war.
Gab es eine Suchtthematik?
Nö. Also Alkohol, das würde ich aber sagen, hat sich erst später wirklich entwickelt bei meiner Mama, aber eher, wenn man Sucht nennen will, ja.
Okay, also nur, dass dein Vater halt in der Bar war oder so, nee. Oder bei einer anderen Frau?
Später dann, ja, aber in der Zeit eigentlich denken wir nicht, nee.
Habt ihr ihn mal gefragt?
Noch nicht, nein.
Okay. Das heißt, wie viel älter ist deine ältere Schwester?
3 Jahre.
Und dann jüngere?
3 Jahre jünger als ich.
Okay. Aus derselben Elternkombination?
Ja, genau. Ja,
okay. Und alle drei wart ihr in dem Haus verblieben mit dem Vater?
Meistens. Also meine Schwester und ich haben im letzten Jahr viel miteinander aufgearbeitet. Wir waren auch gemeinsam mal bei meinem Therapeuten und haben unseren jüngeren Bruder etwas rausgelassen aus dem Ganzen, weil wir nicht wissen, wie sehr es ihn wirklich beschäftigt oder mitgenommen hat und wir ihm da jetzt keine Tür öffnen wollten in irgendwie düstere Gedanken oder so. Also wie viel bei ihm an Erinnerung wirklich da ist und ob er immer da war, das wissen wir nicht mehr genau.
Interessant.
Ja.
Hast du eine Vermutung?
Inwiefern?
Was dahinter stecken könnte?
Also wie gesagt, meine Mama, glaube ich, hat einfach dadurch, dass sie ausgezogen ist, ich glaube, wurde einfach vereinbart, dass wir eher beim Papa bleiben in der Zwischenzeit, bis sie eine eigene Wohnung hat. Mein Papa ist auch psychisch nicht fit, würde ich sagen. Und ich weiß nicht ganz, ich glaube, er ist einfach geflüchtet.
Mhm.
Genau.
Aber weil du sagtest, ihr wisst nicht mehr genau, ob euer Bruder auch da war.
Mhm. Also wir können uns die meiste Zeit erinnern, weil wir können uns auch erinnern, ihn ins Bett geschickt zu haben. Aber das fehlt uns ein bisschen, wo er war. Also wir können uns erinnern, was wir gemeinsam gemacht haben, aber wo er war, fehlt uns ein bisschen. Wir vermuten auch, dass es eher in Zeit von Sommerferien war, also wir nicht in der Schule waren. Aber wir wissen es nicht mehr wirklich. Also wir haben dieselbe Lücke eigentlich und nur sehr wenige Sachen, die wir uns gegenseitig sagen können, wo sich eine von uns erinnert, aber die andere nicht.
Mhm.
Ja.
Normalerweise sagt man ja, wenn sich Kinder an die ersten 8 Jahre nicht oder nur sehr lückenhaft erinnern können, dann muss man da ganz, ganz vorsichtig hinschauen. Und du hast gesagt, ihr war 10, beziehungsweise 13. Ne?
Genau, also ich kann mich an meine Kinder prinzipiell sehr genau erinnern. Mhm. Ich habe ganz viele Erinnerungen an alles Mögliche eigentlich. Aber das war eben die Zeit der Scheidung. Es war so, da war ich circa 10 und meine Schwester circa 13.
Mhm.
Und da sind es ein paar Monate, mehr oder weniger. Also wirklich der Punkt von, wir erfahren, dass sich die Eltern scheiden lassen, bis meine Mama hat die eigene Wohnung und wir ziehen da ein.
Mhm. Und da seid ihr alle drei zur Mutter gezogen?
Nee, meine Schwester ist beim Papa geblieben. Aber es waren nur 20 Minuten entfernt. Weil sie es irgendwie auch wollte, weil sie im Haus bleiben wollte, wo wir aufgewachsen sind, aber auch, weil in der Wohnung von der Mama nicht genug Platz war.
Also hätte sie denn die Wahl gehabt, da mit einzuziehen?
Ja, aber dann wären wir zu dritt in einem ziemlich kleinen Zimmer gewesen.
Mhm.
Genau.
Okay. Was hat das mit eurem Verhältnis gemacht, da getrennt zu sein?
Also wir haben uns oft gesehen, weil wir, also wie gesagt, es waren nur 20 Minuten zu Fuß, wir sind immer wieder hin und her gependelt, mehr oder weniger. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit miteinander verbracht, ja. Also zwischenzeitlich war die Beziehung dann, also es war weniger Kontakt einfach, ja.
Wie ist es ihr beim Papa ergangen?
Also sie hat bis heute sehr zu kämpfen damit, mit dem, wie es damals war, weil sie die Älteste war und dadurch halt die Verantwortung hatte für uns. Und es ist, also ich glaube, sie kann selber nicht ganz greifen, wie es ihr damit geht, aber nicht gut auf jeden Fall.
Hat sie sich dann um den Vater gekümmert, mehr oder minder wahrscheinlich?
Um uns. Um den Vater nicht, nee.
Okay. Na, weil du vorhin meintest, dem ging es psychisch nicht gut und hätte ja sein können, dass er sie dann quasi wie so eine als Haushälterin quasi.
Ich glaube nicht, dass es ihm bewusst ist bis heute, dass es ihm psychisch nicht gut geht tatsächlich. Okay. Ja.
Spannend.
Ja, sehr viel dahinter, ja.
Hat deine Mutter dann mit dem neuen Partner zusammen gewohnt?
Ja, genau. Die haben geheiratet, die sind bis heute zusammen.
Und wie kamst du mit dem klar?
Anfangs wollte ich ihn gar nicht annehmen. Er war auch viel jünger als sie, also er ist 8 Jahre jünger als sie. Und es war halt von dem normalen Familienbild auf einmal so ein, ja, ein Mann da, der einfach nicht da reinpasste. Und im Zusammenwohnen gab es schon viel Streit. Definitiv. Also es gab auch mal 1-2 Monate, da habe ich nicht mit ihm gesprochen. Und obwohl wir in der gleichen Wohnung gewohnt haben, aber wir haben es miteinander ausgehalten, mehr oder weniger. Aber wir haben keine tiefe Beziehung miteinander aufgebaut.
Mhm. Bis heute nicht?
Bis heute nicht, nee.
Ja, okay. Ja. Haben die noch mehr Kinder gekriegt?
Nee.
Nee. Gut. Hast du mit deinem Bruder noch Kontakt?
Ja, sehr viel. Also wir haben eine sehr gute Beziehung.
Mhm. Okay. Ja. Also ihr alle drei habt eine gute Beziehung.
Wir haben uns. Also wir hatten uns immer und wir haben uns bis heute, ja.
Gut, das ist doch schön.
Ja, auf jeden Fall.
Wie hast du dich denn da gefunden? Beziehungsweise hattest du das Gefühl, dass du eher das unsichtbare Kind bist in dieser Konstellation?
Ja, also ich habe alles mit mir selber ausgemacht. Ich war immer auf mich allein gestellt. Und ich hatte, also es gab sehr viel Parentifizierung, glaube ich, nennt man das, habe ich gehört. Und ja, also ich habe mich verantwortlich gefühlt, alle anderen vor der Negativität zu schützen, mehr oder weniger.
Obwohl du gerade gesagt hast, dass deine Schwester sich um euch kümmern musste.
Ja, ja. Also sie hat sich gekümmert, ich habe eher alles Negative ferngehalten, würde ich sagen, und in mich reingefressen.
Okay, das heißt, du warst immer fröhlich und ohne Probleme.
Ja.
Bist du gut durch die Schule gekommen?
Nee, war schrecklich.
Mhm.
Bis heute. Also das war für mich wirklich die schlimmste Zeit, würde ich sagen, in der Schule. Ja.
Weil?
Weil ich da nicht sein wollte und weil es für mich schrecklich war, gezwungen zu sein, an einem Ort zu sein, wo ich nicht sein will.
Mhm.
Ja.
Was hast du für einen Schulabschluss gemacht?
keinen eigentlich. Also ich habe Hauptschule, also ich bin aus Österreich, da ist Schulsystem ein bisschen anders. Ich habe die Hauptschule abgeschlossen, bin dann in eine weiterführende Schule gegangen, die ich dann abgebrochen habe und arbeiten gegangen bin.
Okay.
Ja.
Gut. Ich frage hier so viele Sachen ab, aber das ist, ja, weil es, glaube ich, recht verzwickt ist, ne?
Ja.
Und wie ist dein Verhältnis mit deiner Mutter heute?
Sehr gut. Nach wie vor, also vor allem, wo wir zusammen gewohnt haben, hatten wir ein sehr enges Verhältnis. Meine Mama ist eher Typ Freundin, was sehr problematisch war jetzt im Nachhinein. Und ich kann sie sehr gut verstehen. Also alles, was sie gemacht hat, was viel falsch war, kann ich nachvollziehen und verstehe, warum sie es so gemacht hat und kann ihr deswegen nicht wirklich böse sein.
Könnt ihr denn offen darüber sprechen?
Nee, sie ist nicht, also sie ist sehr unreflektiert. Ja.
Aber kümmerst du dich heute noch um ihr Wohlergehen oder?
Nee, also wir haben, also ich wohne ja jetzt ziemlich weit weg, wir haben fast täglich Kontakt, wir schreiben uns abends immer eine Nachricht, wie es uns geht, was im Leben so passiert. Und wenn wir uns sehen, reden wir auch über alles, aber ich kümmere mich, also sie braucht auch niemanden, der sich kümmert, weil in ihrer Welt ist alles super.
Okay.
Ja.
Ja, wenn du sagst, wir reden über alles, kann das ja nicht ganz stimmen, weil über die wichtigen über Sachen alles, redet ihr nicht.
Nicht über emotionale, tiefgründige Sachen, also teilweise schon, aber nicht über schwierige Themen, würde ich sagen.
Mhm.
Ja.
Du hast angedeutet, dass Alkohol ein Problem bei ihr ist?
Ja.
Also trinkt sie viel zu viel, oder?
Sie trinkt täglich, würde ich sagen, aber sie ist nicht betrunken. Also der Pegel ist schon sehr hoch einfach. Also ich habe sie früher sehr oft betrunken erlebt, auch vor der Scheidung. Das war auch sehr traumatisierend. Das war bei beiden meinen Eltern so.
Mhm.
Aber ich habe auch lange gebraucht, bis ich wirklich sagen kann, meine Mama hat ein Problem mit Alkohol. Aber ich leide jetzt nicht darunter. Ich mache mir nur Sorgen einfach.
Mhm. Entschuldige, dass ich da nochmal zurückspringe, weil du vorhin gesagt hast, der Vater hätte kein Problem mit Alkohol gehabt. Jetzt sagst du aber, beide waren betrunken.
Also es war kein tagtägliches Problem, würde ich sagen. Aber wir waren am Land, also sehr viele Bierzelte und solche Feiern. Und die sind immer ausgeartet, ja. Also da gibt es einige Erinnerungen, wo beide Eltern wirklich komplett betrunken waren und wir Kinder dann noch allein waren und die Nachbarn uns alle irgendwie nach Hause gebracht haben. Wir waren immer die Letzten auf diesen Feiern. Also wir Kinder sind immer bis mitten in die Nacht herumgelaufen. Und also es war kein tagtägliches Problem, aber wenn, dann war es sehr schlimm, ja.
Und sind die dann grob miteinander geworden?
Gar nicht.
Nee, okay.
Nee, es gab eher, also mein Papa hat sich mal auf meine Schwester erbrochen, also eher solche
Sachen.
Oh
mein Gott.
Und ja. Und meine Mama ist dann oft einfach irgendwo am Boden gelegen dann zum Ausschlafen, mehr oder weniger. Also solche Sachen eher.
Also richtig, richtig abgeschossen.
Wenn, dann richtig, ja. Aber damals nicht oft.
Ja gut, aber ja. Also wenn ein Kind von einem extrem betrunkenen Elternteil vollgekotzt wird und das andere Elternteil liegt bewusstlos mehr oder minder in der Gegend rum, macht das was.
Ja,
logischerweise.
Ja. Ja, also ich trinke auch bis heute nicht.
Ja.
Das war für mich immer ein Tabu.
Und man kann sich ja nur vorstellen, dass ihr euch hilflos gefühlt habt auf diesem Festen, ne?
Ja.
Wenn ihr dann da alleine rumgeirrt seid.
Ja.
Seid ihr denn nahrungsmäßig gut versorgt worden oder
mal so? Ja, früher immer, bis das war mit der Scheidung und wir auf uns alleine gestellt waren, dann nicht.
Okay.
Also in der Zeit, wo wir eben diese Lücke haben, weil wir nicht wissen, wo unser Papa war, da waren wir sehr auf uns allein gestellt und hatten einen Wasserkocher. Und also meine Mama hat die Küche damals mitgenommen aus dem Haus und da gab es dann eine Zeit lang nur so einen Wasserkocher und ein paar Suppen, die wir uns aufgießen konnten, mehr oder weniger.
Mhm.
Ja. Und es war eben schwierig, weil vorher, würde ich sagen, alles ziemlich schön war an sich und dann kam eben so ein krasser Cut einfach von einem Tag auf den anderen, wo wir dann so vernachlässigt waren irgendwie.
Also ziemlich schön. Hört sich jetzt nicht so an, aber okay. Mhm. Ja. Also so zumindest, Kinder halten ja unheimlich viel aus, ne?
Ja.
Weil man sich als Kind auch die Dinge schönredet, beziehungsweise man hat gar keinen Vergleich, ne?
Ja.
Ob andere Eltern auch bewusstlos auf dem Boden liegen oder nicht.
Eben.
Ne? Aber der Schock ist natürlich dann trotzdem groß.
Ja.
Wie ist dein Verhältnis zum Vater heute?
Gut, also ich habe mit den Sachen, die er gemacht hat in der Vergangenheit, ein größeres Problem, weswegen ich distanzierter bin. Mhm. Und es fällt mir da auch nicht leicht, drüber hinwegzuschauen oder das zu verzeihen.
Du meinst die Vernachlässigung, oder?
Ja, es gab auch ein paar. Also ich war ein schwieriges Kind, ich war ein sehr lautes Kind, weil ich natürlich nach Aufmerksamkeit gerufen habe. Und ich hatte dann oft so Tantrums. Also ich bin komplett ausgeflippt und habe geschrien. Und es gab zum Beispiel eine Situation, in der mich mein Papa dann einfach nach Hause gezogen hat und mit Kleidung unter die kalte Dusche gestellt hat, weil er sich nicht zu helfen wusste. Mhm. Und solche Sachen eher. Und da kann ich eben bis heute, also ich kann nicht nachvollziehen, wie man so umgehen kann mit seinem Kind. Und ja, aber es wird jetzt auch nicht darüber gesprochen. Deswegen haben wir an sich eine gute Beziehung.
Ja. Ja, das sind diese Beziehungen, die ja ganz, ganz viele Leute mit ihren Eltern haben, wie so ein Waffenstillstand.
Mhm, ja.
Ich finde das ganz schwierig zu beobachten, weil es so, also ich frage mich dann immer, auch bei Freunden oder ja, zu Hause, ist es dann eine Beziehung, die wirklich für irgendeinen befriedigend ist, wenn man nicht über das spricht, was ja Beziehungen eigentlich ausmacht, ne? Ja. Durchlässigkeit, Authentizität und so weiter und emotionale Echtheit. Das finde ich so schwierig an Elternbeziehungen, weil natürlich kann man da so partymäßig zusammen rumhängen, aber es ist halt nicht so, wie wenn man jetzt mit Freunden spricht.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt.
Wann hast du zum ersten Mal, also du, stattgefunden in deinem Leben?
Schwierig zu sagen. Also ich war mir selber immer sehr nah, würde ich sagen, bin ich bis heute. Und ich glaube, also es ist wirklich bewusst, also wo ich mich wirklich mit mir selber auseinandergesetzt habe, war, als ich circa 13 war, da ist meine Oma gestorben. Und die war für mich eigentlich die wichtigste Person neben meiner Mama, also auch ihre Mutter eben. Mhm. Und ja, das war für mich, also da hat die Welt ein bisschen für mich geendet und ich bin dann auch in eine sehr tiefe Depression gefallen mit 13. Und da bin ich mir selber bewusst geworden, würde ich sagen. Ja.
In so Familiensystemen oder wo man emotional nicht wahrgenommen wird, ist es ja für Kinder wahnsinnig schwierig, eine Position zu finden, die im Grunde das Überleben sichert. Mhm. Wie hast du denn das gemacht, dass du ja sein konntest?
Ich war viel im Internet unterwegs. Also ich hatte ein bisschen Input von außen einfach und habe verstanden, dass ich nicht allein bin auf der Welt mit Negativität und meinen negativen Gefühlen, würde ich sagen. Also das hat mir geholfen.
Ja. Gab es eine Welt, in die du dich gerettet hast?
Serien.
Mhm. Was war so dein Ding?
Damals, gute Frage. Ich habe alles durchgeschaut. Also ich habe von Breaking Bad über Orange is New Black, also alles Mögliche. Hauptsache es war ganz lange und hat mich ganz lange
abgelenkt,
ja. Ja.
Was war die Welt, in die du dich dann erträumt hast? Was wäre deine Wunschvorstellung gewesen?
Auszubrechen und erwachsen zu sein, tatsächlich. Und für mich selber verantwortlich zu sein und tun zu können, was ich will.
Hast du deinen Bruder im Blick gehabt in der Zeit?
Ja, also mein Bruder und ich, wir waren ja eben gemeinsam bei der Mutter. Und wir waren uns sehr nah. Und wir haben eigentlich immer miteinander gesprochen. Also ich habe auch sehr viel mit ihm gesprochen schon.
Auch über deine Probleme mit der gesamten Situation?
Nicht so direkt, nee.
Auch nicht?
Nee.
Weil du vorhin sagtest, ihr wollt bei dem Bruder keine Türen öffnen.
Ja.
Das heißt, ihr sprecht untereinander auch nicht wahrhaftig?
Noch nicht. Also es kommt langsam ein bisschen, er ist jetzt 22. Es wird immer mehr, wenn wir uns sehen, auf jeden Fall.
Ist er ausgezogen da auch?
Nee, er wohnt noch mit der Mama. Also die sind gemeinsam umgezogen vor ein paar Jahren, die wohnen miteinander noch.
Mhm.
Ja.
Weil er, ist er noch in Ausbildung, oder?
Nee, aber der lebt da ein ganz gutes Leben eigentlich. Also dem geht's gut. Der ist der Letzte im Haus und wird da versorgt. Also.
Okay. So, ihr Lieben, jetzt habe ich was ganz, ganz Schönes für euch und zwar einen Code für Femtasy. Ihr kennt Femtasy natürlich, aber vielleicht seid ihr auch neu hier im Podcast. Femtasy ist eine erotische Audioplattform für Frauen und wenn ihr den Zauber der Selbstfürsorge noch nicht entdeckt habt für euch, dann wird's aber Zeit. Also, was macht Femtasy für euch? Es schmeißt euer Kopfkino an und zwar auf eine ganz, ganz tolle Art. Ich habe sowas vorher noch nie gehört und auch noch nie erlebt. Femtasy gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ich bin von Anfang an dabei und ich habe immer gedacht, das funktioniert auch nicht. Wieso sollte meine ganze Erotik sich plötzlich bündeln lassen in meinem Kopf? Aber, liebe Leute, es passiert tatsächlich. Und ihr könnt zwischen ganz, ganz vielen Geschichten auswählen. Ganz, ganz viele Sprecher und Sprecherinnen. Ihr könnt die Zeit mit euch genießen. Ihr könnt die Zeit mit eurem Partner oder Partnerin genießen. Es gibt über 70.000 Geschichten. Und ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß. Und damit ihr das genießen könnt, gebe ich euch einen Code. Der heißt nicht zu Unrecht Paula Party, alles groß geschrieben. Und mit diesem Code bekommt ihr 25 Euro auf das Jahresabo. Vorher könnt ihr das aber 30 Tage ganz kosten- und gefahrlos testen. Einfach draufkicken, draufklicken, Paula Party eingeben und los geht's. Und ihr bekommt kurz vor Ablauf der Testphase natürlich eine E-Mail, die euch daran erinnert und nochmal fragt, wollt ihr es testen oder nicht? Also ganz, ganz viel Spaß. Femtasy für mehr Fantasy. Wann bist du ausgezogen?
Mit 17.
Mhm. Und wohin?
Mit meiner damaligen beste Freundin in der WG. Um die Ecke eigentlich von zu Hause, also nicht weit weg. Ja.
Und das hat sich eh angeboten, weil ihr ein Zimmer geteilt habt, oder?
Nee, ich wollte es einfach. Also wir kamen gemeinsam irgendwie auf die Idee, meine beste Freundin und ich. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, weil wir miteinander gearbeitet haben. Und sie war ein bisschen älter als ich und musste aus ihrer Wohnung raus. Und ja, das klang für mich sehr schön.
Und für die Mama war es okay?
Ja.
Ja, okay. Bist du mit der noch befreundet?
Es ist ein bisschen was passiert. Und dadurch waren wir, also war die Freundschaft eigentlich dann vorbei, aber wir haben jetzt in letzter Zeit öfters mal wieder Kontakt gehabt und haben uns getroffen, ja.
Okay. Du hast geschrieben, dass du zwei prägende Verliebtheitsphasen hattest.
Ja. Ich würde chronologisch anfangen, damit es auch alles Sinn macht, weil es ein bisschen verwirrend ist, glaube ich. Also, als ich 13 war, kurz bevor ich in die Depression mehr oder weniger gefallen bin, habe ich für mich selber herausgefunden, dass ich lesbisch bin oder auf Frauen stehe zumindest. Und habe mich sehr gut damit gefühlt. Also für mich war, ich habe mich immer ein bisschen anders gefühlt und das war für mich so ein bisschen die Antwort. Und ja, also es ist wichtig irgendwie, dass es mir gut ging damit. Also ich hatte damit nie ein Problem.
Konntest du dich anvertrauen?
Ich hatte Internetbekanntschaft mehr oder weniger mit.
Aber deine Mutter wusste nichts davon?
Nee, meinem Bruder habe ich es erzählt.
Und deiner Schwester?
Nee.
Okay.
Also damals habe ich es wirklich erstmal gar niemandem erzählt. Ich hatte aber auch nicht das Bedürfnis danach.
Okay, für deinen Bruder war das wahrscheinlich eine Information, mit der man als 10-Jähriger noch nicht so viel anfangen kann,
ja,
oder?
Also ich glaube, ich war dann 14, 15, wo ich es ihm erzählt habe. Er war 11, 12. Also es war ihm ein Begriff, aber war so, hat ihn auch nicht interessiert eigentlich. War nichts Besonderes, aber es tat halt gut, irgendwie das rauszulassen. Genau, und als ich 14 war, bin ich in eine neue Schule gekommen und habe eine Gruppe Mädels kennengelernt und bei denen ich dann auch offen war, denen ich es dann erzählt habe als Erste. Und ja, die waren die Ersten, die mich ein bisschen angenommen haben, obwohl ich ein bisschen anders war und es war schön. Und da war eine dabei, die das sehr interessant fand, glaube ich. Also die kam aus einem strengen Elternhaus, fand das aufregend, dass ich anders war. Und ja, wir waren halt sehr gut befreundet und haben angefangen, Händchen zu halten am Schulflur und waren uns nah, mehr oder weniger. Und irgendwann fingen die Leute an zu denken einfach, dass wir miteinander wären einfach. Und das hat ihr, glaube ich, gefallen. Mhm. Und irgendwann habe ich gecheckt, okay, bei mir ist da wirklich mehr und habe mich ziemlich unsterblich in sie verliebt. Und ich war eben damals sehr depressiv und das war so mein Grund zum Aufstehen, jeden Morgen, würde ich sagen. Und das ging auch sehr lange so und es sind viele Bemerkungen von ihr gekommen, die mir einfach immer so ein bisschen Hoffnung gegeben haben, dass das auf, wie sagt man, Beidseitigkeit beruht.
Ja. Gegenseitigkeit.
Gegenseitigkeit ja. Vermuten, genau.
Aber Beidseitigkeit geht vielleicht auch.
Wahrscheinlich. Ja. Und genau, deswegen habe ich mir da sehr viel Hoffnung gemacht. Aber sie hat im Nachhinein gesehen sehr damit gespielt. Also ich glaube nicht, sie hat es bewusst gemacht, das will ich ihr nicht vorwerfen. Aber ich glaube, ihr hat halt gefallen, dass sie jemand ein bisschen umwirbt und sich kümmert.
Mhm. Naja, und dass sie vielleicht auch die Aufmerksamkeit von außen kriegt.
Genau, ne? Ja. Ja, genau. Ja, das ging sehr lange so. Ich habe ein extra Schuljahr gemacht, damit ich nicht weg muss. Tatsächlich, also meine Schulzeit war eigentlich, also sie war nicht vorbei, aber für mich war es gelaufen. Also ich wusste, ich komme nicht weit in der Schule, aber wollte trotzdem ein bisschen bleiben, damit ich da nicht weg muss. Ja, und das war für mich persönlich sehr schwierig, weil das war mein erstes Mal, dass ich verliebt war. Und es war ein Hin und Her zwischen, sie mag mich und sie mag mich nicht. Also ich habe halt beides irgendwie bekommen und ich konnte es nicht richtig deuten und dachte mir, aber für mich gab es keinen Grund, warum sie mich nicht mag, wenn sie so mit mir umgeht. Und irgendwann auch später habe ich sie darauf angesprochen und sie meinte, es war nie irgendwas von ihrer Seite. Was mir dann vermittelt hat, dass ich komplett falsch lag mit dem, was ich da reininterpretiert habe und dass man mich ja gar nicht mögen kann, mehr oder weniger. Also das habe ich daraus gezogen. Dass ich nicht liebenswert bin und ja.
Schade.
Weil ich sehr auf mich persönlich bezogen habe, weil Sexualität für mich keine große Sache war. Also wenn ich mich mit einer Frau oder mit einem Mann so gut verstehe und da was fühle, dann gab es für mich keinen Grund, warum ich dem nicht nachgebe in dem Sinne.
Mhm.
Und deswegen war es für mich, lag es an mir.
Ja.
Und ich, genau, war damals sehr depressiv und hatte auch eine Essstörung. Die ich aber mit niemandem geteilt habe. Also ich habe das alles mit mir selber ausgemacht. Und ja, das ging dann...
Das klingt so traurig.
Es war sehr traurig, ja, tatsächlich. Und ja, damals war das, wie gesagt, ich hatte nicht, sonst nicht so viel zum Leben. Mir ging es sehr schlecht. Also ich habe auch sehr oft drüber nachgedacht, es zu beenden. Aber ich weiß nicht, das war halt allein dieses Verliebtsein, das Gefühl hat mich irgendwie da ein bisschen... gerettet, würde ich sagen.
Vielleicht war das genau die Funktion, die sie hatte, weißt du?
Vielleicht, ja. Mittlerweile glaube ich das auch. Und ich habe, wie gesagt, noch ein, zweimal mit ihr darüber geschrieben und bin damit eigentlich jetzt ziemlich fein.
Mhm.
Also, ob ich es glauben soll, dass wirklich gar nichts war, weiß ich jetzt nicht, aber...
Spielt aber für dein Leben auch gar keine Rolle für das Weitere, nee. Weißt du? Weil, ich meine, ihr wart 13...
Das ja, zu dem Punkt, also es hat sich gezogen zwischen 14 bis 16.
Ach so, okay.
Also es hat sich wirklich einige Jahre gezogen,
ja.
Mit kurzen Pausen auch. Aber ja.
Vielleicht hat sie sich auch nicht getraut, diesen Teil in sich auszuleben. Das ist aber, das sind Fragen, die muss man irgendwann loslassen, ne? Weil sonst
genau.
Bist du in so einem Was-wäre-wenn gefangen.
Ja, und ja. Das ist mit der anderen Situation eben so, mit der komme ich eigentlich jetzt ganz gut klar.
Ja.
Genau, und es war dann so, ich hatte dann meine erste Situationship auch mit jemand anderen. Also ich bin dann schon ein bisschen angekommen in der Welt.
Mit einer Frau?
Mit einer Frau,
ja.
Genau. Es war aber nur eine Freundschaft plus, also waren keine Gefühle
ja.
Meinerseits im Spiel. Aber ja, ich bin ein bisschen angekommen, ich bin älter geworden und so und habe mich ein bisschen gefunden in der Rolle, mehr oder weniger. Und als ich dann 17 war, kam die nächste Situation. Da habe ich dann schon gearbeitet. Ich war in der Ausbildung und es fing bei uns jemand an, also auch Mädchen, die einen Sommerjob gemacht hat.
Mhm.
Und ich habe mich auf den ersten Blick verliebt. Also Hals über Kopf, ich bin da ziemlich extrem eigentlich. Und schwierig zu sagen, in der damaligen Perspektive jetzt, ich dachte mir, es kann nicht sein, dass sie mich auch mag.
Mhm.
Also das war so fest in mir verankert, dass ich nicht lebenswert bin und dass die letzte Situation so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, dass ich da gar keine Chance drin sah.
Naja, du hast ja auch im Elternhaus nicht unbedingt erfahren, dass du gewollt bist, ne?
Genau, also. Deswegen. Und das war einfach mein Punkt im Leben. Also ich hatte, wie gesagt, auch keinen Platz, irgendwie meine Gefühle rauszulassen, zu teilen, wie es mir wirklich geht und war damit immer allein. Und das war eben so verankert, dass da kein Platz ist für mich und meine Gefühle. Und genau, dann war ich zum zweiten Mal unsterblich verliebt und dachte wieder, da kann gar nichts sein. Und es ist damals, war alles innerhalb von 2-3 Monaten und da ist sehr viel passiert. sie hat mir eigentlich sehr gezeigt, dass sie mich auch mag. Und ich habe es nicht gesehen.
Aber sie hat es dir nur gezeigt, nicht gesagt.
Ja, das stimmt. Aber entschuldige ich immer damit, dass sie ja auch 17 war und ja offiziell heterosexuell war. Und ich glaube, es ist sehr verwirrend, sowas zu fühlen zum ersten Mal, wenn man jetzt vielleicht nicht so offen damit ist wie ich.
Ja.
Und ja, genau, also es gab ein paar Situationen, in der sie versucht hat, mir nahe zu kommen. Ich bin immer aus der Situation geflüchtet. Also wortwörtlich geflüchtet, einfach rückwärts aus dem Raum raus. Tatsächlich. Und ja, so ging das dann. Und es war in dem Moment, also es war schon schlimm für mich, weil es nochmal passiert ist. Aber ich war ja schon fein damit, dass mich keiner mag, mehr oder weniger.
Umso schlimmer oder umso schwerer wiegt dann natürlich, dass du es selber initiiert hast.
Ja.
Also eine Unwahrheit geschaffen, die
genau.
Die Realität überdeckt. Ja.
Genau. Und ich bin damals, also wir hatten dann von, also sie hat dann ihren Job verlassen und wir haben uns nie wieder gesehen.
Mhm.
Und obwohl wir uns eigentlich sehr nahe gekommen sind, auch emotional in der Zeit, also uns auch gut angefreundet haben, aber wir haben nie wieder voneinander gesehen oder gehört. Und ich habe das immer, die Geschichte, wenn ich die erzähle, gesagt, ja, ich war halt verliebt und es war halt einseitig. Die mochte mich halt nicht. Und damit ging es mir ganz gut. Und irgendwann habe ich dann meine jetzige Partnerin kennengelernt und habe ihr das erzählt, alle Details. Und sie meinte, also ich glaube nicht, dass sie dich nicht mochte. Also für mich klingt alles so, als hätte sie wirklich alles versucht und du bist einfach weggelaufen und hast dir das Gefühl gegeben, dass du das nicht fühlst. Und das hat in mir alles kaputt gemacht.
Inwiefern?
Ich habe realisiert, dass ich das komplett falsch interpretiert habe und in einer falschen Realität gelebt habe, weil ich diese Option nicht gesehen habe. Ich habe nicht gesehen, dass ihre Versuche, mir näher zu kommen,
Naja, sie ist doch liebevoller. Du hast versucht, dich zu schützen, indem du es so gebaut hast.
Ja, in dem Sinne ja, aber es kam in mir auf, was hätte ich erleben können, wenn? Also, was hätte sein können? Weil ich ja doch durch meine gesamte Jugend gegangen bin, ohne eine aufregende erste Beziehung, ohne jemanden kennenzulernen, dem es zum ersten Mal nahe kommen. Also das hat mir komplett gefehlt. Und mein erstes Mal war auch nicht liebevoll. Also es war keine Person, mit der ich es eigentlich wollte. Also es war halt, ich war verliebt, ich wusste, was Liebe ist, habe aber sowas wie eine Beziehung nicht gekannt. Und das hat mir sehr viel genommen an Erfahrung, glaube ich, die ich machen hätten können in der Jugend.
Und das ist das, was dir noch so schwer auf der Seele drückt.
Genau.
Mhm. Also dieses, was hätte sein können.
Oder eigentlich eher, was war es? Also was war es wirklich? Und habe ich die Situation falsch interpretiert, weil ich auch psychisch krank war? Oder hätte ich anders handeln sollen? Oder also es ist das, was wäre, wenn? Oder wie war es wirklich? Also interpretiere ich alles falsch? War ich in einer anderen Realität? Oder habe ich richtig gehandelt? Das ist die Frage.
Was glaubst du, was dir eine Antwort darauf, oder inwiefern dir eine Antwort darauf helfen könnte?
Abzuschließen.
Abzuschließen mit der Möglichkeit, die du ja nicht wiederholen kannst?
Ja, also es gibt für mich halt zwei Optionen. Option 1 ist, sie hätte es auch gewollt und ich wüsste jetzt, okay, ich habe falsch gehandelt und es ist okay. Also ich habe falsch gehandelt jetzt nicht, aber ich habe es falsch interpretiert.
Aber okay, das heißt, was du, entschuldige, und Option 2?
Ja. Option 2 ist, es war wirklich zweideutig und ich habe mich nur selbst geschützt und habe alles richtig gemacht.
Okay, erklär mir nochmal aus deiner Sicht, was die eine oder andere Antwort verändern würde jetzt in deiner Selbstwahrnehmung.
Zu verstehen, was damals passiert ist. Weil ich mich einfach fühle, als hätte ich das alles erlebt, ohne es wirklich erlebt zu haben. Also es waren so starke Gefühle für mich und ich weiß einfach nicht, was ich da eigentlich wirklich erlebt habe. Also ich kann es nicht mehr greifen.
Es gäbe ja eine relativ einfache Lösung dafür.
Ich habe ihr geschrieben.
Und?
Ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe ihr vor, ich glaube, 2 Jahren geschrieben, als ich eben angefangen habe, das wirklich aufzuarbeiten, wo ich mir dachte, okay, die leichteste Möglichkeit wäre einfach, sie zu fragen.
Genau, ja.
Und habe ihr eine Nachricht geschrieben und das landete im Anfragenordner. Ich weiß nicht, ob sie es gesehen hat oder nicht, aber ich habe nie eine Antwort bekommen.
Also, ja, diese Anfragenordner auf Instagram sind tricky,
ja.
Weil tatsächlich, also ich habe da auch keinen Überblick drüber. Ja? Und da rauschen Sachen durch, die siehst du einfach nicht. Also die Chance, dass sie es nicht gesehen hat, liegt ja liebevoll betrachtet, weil da auch keine Sau reinguckt. Manchmal, meistens du schon.
Ich meine, du hast jetzt auch keinen Account in deiner Größe. Also da kommen wahrscheinlich nicht so viele Anfragen rein.
Ja, aber also müsstet ihr mir sagen, guckt ihr da immer rein? Schreibt mir das mal bitte. Guckt ihr immer rein oder nicht? Weil, nehmen wir mal an, sie ist recht nachlässig auf Instagram, sondern benutzt Instagram hauptsächlich zum Scrollen, irgendwelche Videos angucken, was weiß ich. Wie es ja viele machen, ne? Viele benutzen Instagram eher passiv als aktiv. Ja. Dann wäre sie wahrscheinlich auch jemand, die guckt ab und zu in ihre Nachrichten. Aber nicht zu oft. Ich versuche das jetzt realistisch darzustellen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Meine Söhne zum Beispiel gucken praktisch nie in ihre Instagram-Fächer. Ne? Sind auch Jungs. Oder nehmen wir an dem Tag hat sie ganz viele neue Leute kennengelernt, rein hypothetisch, die ja alle geschrieben haben, obwohl, nee, dann hätte sie auch da reingeguckt.
Es ist ja wieder ein,
ja, okay.
Es ist wieder ein was wäre wenn.
Ja, also ja, man genau, weiß, das ist eine vertrackte Situation, pass auf.
Ja.
Vergiss Instagram. Was ein guter Weg ist, weil man da nicht drum rum kommt, das, also man kann es natürlich auch nicht angucken, aber da weißt du, dass die Leute, wenn sie ab und zu auf dieser Plattform sind, dass sie zumindest wissen, dass da eine Nachricht ist, ist LinkedIn tatsächlich.
Oh, das habe ich gar nicht.
Ja. Genau, ja. Ich weiß nicht, in welchem Berufsfeld sie arbeitet, aber falls es was ist, wo LinkedIn nützlich ist, das ist häufig, habe ich es auch festgestellt, der direktere Weg an Leute ran. Also auch wenn man Jobs sucht oder eine bestimmte E-Mail-Adresse sucht oder so.
Ja, macht Sinn.
Auf LinkedIn gucken, keine Ahnung, nehmen wir an, du willst die Marketingchefin von Coca-Cola, keine Ahnung. dann findet man das auf LinkedIn. Ne? Und was mir noch nicht so ganz klar ist, beziehungsweise ich verstehe, warum dir das wichtig ist. Ich glaube, dass du dem zu viel Bedeutung noch beimisst gerade für das, was es dann wirklich im Endergebnis ändern wird für dich. Aber das kommt ja aus einem ganz tiefen Wunsch, verstanden zu werden einfach. Ja. Ne? Und du hast eine Antwort verdient darauf, ganz klar. So.
Ja.
Weißt du noch, wo sie wohnt?
Mm-mm. Also ich weiß, dass sie umgezogen ist. Ich weiß, in welchem Kreis so circa, aber ich weiß es nicht genau.
Und es gäbe keine Möglichkeit, die Adresse rauszufinden?
Ich weiß es nicht. Weil ich weiß halt nicht, wo die Grenze ist.
Also ein klassischer Brief zum Beispiel, da kann jeder selber entscheiden, lese ich das, antworte ich darauf oder nicht. Ne?
Ja.
Aber dann weißt du zumindest, gut, die Post ist jetzt auch nicht mehr so zuverlässig, aber zu 90%, dass es ankommt.
Ja. Ja, also mein Problem ist einfach, dass ich wirklich bis heute, also es passiert mir sehr oft, vor allem an Tagen, wo ich darüber spreche, dass ich nachts davon träume.
Mhm.
Und das jetzt nach 8 Jahren immer noch. Und das verfolgt mich richtig. Also ich, um das geht es eigentlich, dass ich das einfach loswerde, dass ich normal weitermachen kann und drüber sprechen kann, ohne dass mich in meinen Träumen verfolgt.
Kannst du dir vorstellen, dass eher das Thema für dich wichtig ist und weniger die Person?
Ja, also ich habe mit meinem Therapeuten damals schon etwas drüber gesprochen und er meinte auch, dass es eher an der Situation liegt, nicht an der Person. Das habe ich sehr lang nachwirken lassen und ich denke schon auch und ich glaube auch, dass es eben sehr an der ersten Situation lag, auch warum die zweite so bei mir getroffen hat. Aber es, ich würde es ja nicht verleugnen, also ich war schon wirklich sehr in sie verliebt. Also es war schon sie. Und klar war es aufgrund von Situationen und meinem psychischen Zustand, dass das so wirklich stark getroffen hat. Aber ja. Kann ich nicht genau sagen.
Als queeres Kind bist du ja anders als ein heterosexuelles Kind immer einmal im Leben zumindest gefordert, dich absolut zu hinterfragen in deinem ganzen Sein. Hm. Ne? Das macht es so wahnsinnig anstrengend für die Betroffenen, also für die Kinder. Und wenn du dann gleichzeitig in einem Elternhaus aufwächst, das dir so wenig emotionale Sicherheit gibt und so wenig das Gefühl, dass du richtig bist, wie du bist, kann es dazu führen, dass du deine Bestätigung im Außen suchen musst. Mhm. Und wenn du dann, wie bei der ersten Begegnung, auf eine so eine Grauzone triffst, wo du auch nicht weißt, woran du bist, steigert sich das möglicherweise in manchen Fällen bei der zweiten Begegnung in eine Grauzone, die so grau ist, dass plötzlich wie so ein Nebel das über allem liegt. Hm. Ich glaube schon, dass wenn du, also egal welche Antwort du bekämst, die Erleichterung, die du dir erhoffst, wahrscheinlich gar nicht so sehr eintreten würde. Hm. Weil die meiner Meinung nach oder meinem Eindruck nach eher in der familiären Situation zu finden ist. Mhm. So, also weil die Ursprungsfamilie, das ist ja das, wo wir unser Selbstverständnis hernehmen. Mhm. Ja, ich glaube, es wäre wichtiger, das von denen zu hören. Mhm. Noch, ne? Ja. Dass die also ist natürlich ein echt hehres Ziel, ja, weil viele Erwachsene können das einfach nicht. Aber dass die einmal in ihrem Leben Verantwortung dafür übernehmen, was sie ihren Kindern da angetan haben. Ja. Und dass sie euch wirklich aus tiefster Seele um Verzeihung bitten dafür. Ja, ich habe das wirklich, also ich habe ja schon viele schreckliche Sachen hier gehört. Mhm. Aber dass sich jemand auf sein Kind übergeben hat, was passieren kann, ohne Frage, wenn man besoffen ist, nehme ich an. Ja, aber das ist schon an, also das in Kombination mit allem, was du erzählt hast, ist das schon eine Lieblosigkeit, die schwer zu toppen ist. Ja,
ja.
Also.
Mhm. Also ich glaube auch, und ich habe das auch schon öfters jetzt so erkannt, mehr oder weniger. Ich glaube auch, dass ich immer wieder mich verliebt habe in Frauen, die emotional nicht erreichbar sind oder beziehungsweise komplett anders ausgerichtet sind, also wo die Chance ja wirklich sehr gering ist, dass ich eine Chance habe, hat ganz bestimmt viel mit meinem Vater zu tun.
Naja, weil du gewohnt bist, dass Liebe dir nicht automatisch zukommt. Du musst drum kämpfen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und selbst dann ist es fraglich, ob du sie bekommst.
Ja. Und ich muss auch generell, also bei uns wurde früher zumindest nie irgendwie gesagt, hab dich lieb oder so. Es gab nicht, also in Worten wurde Liebe nicht geteilt. Und ich glaube, dass ich auch deswegen sehr früh gelernt habe, einfach anzunehmen, geliebt zu werden und einfach selber einzuschätzen, wie die Beziehung ist zu einer Person. Und ich glaube, dass ich das auch deswegen noch sehr oft einfach so mache. Ich nehme einfach an, wie es ist. Und ich glaube, ich nehme einfach sehr oft was Negatives an, obwohl es nicht so ist.
Genau, also im Grunde Spekulation.
Ja. Genau.
Und dadurch, dass du dann zumindest früher nicht die Sprache dafür hattest, zu sagen, pass auf, so geht's mir, wie geht es dir? Und jeder hat ja das Recht zu sagen, nee, ich bin nicht in dich verliebt. Mhm. Das ist ja völlig okay, ne?
Klar.
Aber man muss nur offen darüber sprechen.
Ja.
Wird es natürlich größer und schwerer, als es eigentlich sein sollte, ne?
Ja.
Weil selbst wenn sie wahnsinnig verliebt in dich gewesen wäre, mit 17, ja, wir sind kleine Kinder,
klar,
das wissen wir.
Ja, logisch.
So. Wichtiger ist für dich natürlich zu verstehen, dass du liebenswert bist, so wie du bist.
Ja.
Und dass du vor allen Dingen lernst, Liebe, die sich dir anbietet, auch anzunehmen.
Ja.
Ne? Und nicht in Zweifel zu ziehen.
Ja.
Wie ist denn die Beziehung zu deiner Frau? Also
sehr gut. Also wir haben auch unsere Probleme, aber sehr gesund und offen.
Und du kannst ihre Liebe auch annehmen?
Ja, ich denke nur immer, dass es nicht so viel Liebe gibt, wie ich, also wie von meiner Seite aus. Also mittlerweile ist es schon besser, weil wir drüber sprechen. Aber ich habe sehr lange Zeit angenommen, dass im nächsten Moment sie einfach geht.
Mhm. was genau das ist, was du halt als Kind erlebt hast.
Ja.
Ne?
Ja.
Das musst du dir immer wieder klar machen.
Ja.
Also, dass du all das, was dich geprägt hat, einfach immer noch so drüber häufst,
ja,
auf die anderen Beziehungen, die du führst.
Mhm.
Das wird aber einfacher.
Mhm.
Das kann ich dir schon versprechen im Laufe des Lebens. Okay. Ne? Und das wichtigste Stilmittel dafür ist tatsächlich, drüber zu sprechen.
Ja.
Auch im Streit, wenn du merkst, ich fühle mich ungeliebt, abgewiesen und so weiter, was sicher ganz, ganz oft ist, dass du dann sofort sagst, jetzt fühle ich mich gerade zu ungeliebt.
Ja, das mache ich mittlerweile, nur hat meine Frau ein bisschen ein Problem damit, über ihre Gefühle zu sprechen, wenn sie gerade sehr intensiv sind.
Mhm.
Also wir können nach einem Streit immer sehr gut darüber sprechen, aber in dem Moment nicht.
Aber ist ja okay.
Klar, ist es okay, aber da bin ich eben sehr empfindlich in dem Moment dann.
Mhm.
Und wenn sie da was Falsches sagt, was ich ja auch verstehen kann, macht man, wenn man wütend ist, dann sitzt es halt sehr tief bei mir und dann vergesse ich das so schnell auch wieder nicht.
Ja.
Ja.
Vielleicht hilft es dir, wenn du dir sagst, dass jeder von uns im Streit doof ist und blöde Sachen sagt, die man nicht so meint, einfach nur um sich selber zu wehren gegen einen Angriff von außen, egal wie klein oder groß der ist. Und dass es durchaus sinnvoll ist, zu sagen, jetzt machen wir kurz eine Pause, du gehst da ins Eck, ich da, und dann schmollen wir da rum. Und wenn wir uns wieder abgekühlt haben, dann reden wir.
Ja.
Und vor allem, wenn du weißt es ja in der Theorie schon, dass sie da eine andere Art umzugehen hat als du, versuch dir das wieder und wieder ins Bewusstsein zu rufen, weil es nichts mit deinem Wert zu tun hat.
Ja, für mich ist es immer schwierig, das Handeln von Menschen zu verstehen, weil ich so nicht handeln würde. Also ich gehe sehr durch die Welt, also ich halte mich eher zurück, weil ich will wirklich keinem wehtun. Ich mache auch nicht so schnell neue Freundschaften, was dran liegt, dass ich meinen eigenen Wert nicht kenne. Mir denkt, will ja eh keiner was mit mir zu tun haben. Aber ich bin wirklich sehr vorsichtig mit Menschen. Wahrscheinlich übervorsichtig, weil ich dadurch vielleicht oft nicht ehrlich bin. Aber es ist für mich dann sehr schwer zu verstehen, wie man sowas sagen kann oder wie jemand so handeln kann, wenn er die Person doch liebt. Und deswegen, glaube ich, interpretiere ich das oft so. Dann kann sie mich ja gar nicht lieben, wenn sie jetzt sowas sagt oder so handelt.
Sie hat ja auch Verhaltensmuster von ihren Eltern übernommen, die vielleicht noch bearbeitenswert sind. Ne?
Ja.
Und wie alt ist sie?
25.
Ja, also ihr seid ja blutjung.
Ja.
Ihr seid ja im Wachstum.
Ja.
Darum, während du dann dich in deine Ecke zurückziehst, kannst du ja darüber nachdenken, von wem sie das wohl übernommen hat. Man sagt ja im Streit oft Dinge, die man gar nicht sagen will. Die kommen aber raus, weil das halt so festgesetzte Muster sind. Ne?
Ja.
Oder Beobachtungen, die man integriert hat.
Ja, das stimmt, ja.
Das eigene Streitverhalten. Und das Wenigste ist so gemeint, wie es gesagt wird. Auch wenn es blöd ist, natürlich muss das Ziel sein, sich da weiterzuentwickeln. Ne?
Mhm.
Aber ihr seid Babys.
Ja,
also das ist einfach so.
Ja.
Ja, das Leben wird erst zauberhaft. Oder bei mir war es so, mit Mitte, Ende 30, da habe ich zum ersten Mal gedacht, ach so, das bin ich. Alles
freue ich mich auch schon drauf, ja.
Darum, du bist ja schon sehr, sehr weit damit.
Ja.
Das Wichtigste ist wirklich zu sagen, wie es dir geht und was vor allem für Gedanken dahinter stecken. Wenn du XY sagst, fühle ich mich sofort so und so. Wenn du dann das auch noch ausdrücken kannst, zumindest für dich, zu sagen, das erinnert mich an Situation XY von damals und jetzt verstehe ich den Zusammenhang, warum mich das so verletzt. Also sinngemäß, ja, das würde man dann wahrscheinlich nicht aussprechen, aber ausdenken zumindest, damit du verstehst, dass das, was dich heute triggert, eine Verletzung von früher ist.
Ja.
Ne? Dieses Gefühl, niemand ist für mich da, ich erinnere mich gar nicht mehr, was los war, als ich 10 war. Das habe ich alles verdrängt und ich weiß nur, wir hatten nur einen Wasserkocher und Tütensuppen und ich hatte nie das Gefühl, dass ich geliebt werde. Ja, das ist ja massiv.
Mhm.
So.
Ja.
Dagegen muss man sich erstmal entwickeln.
Ja.
Und je wahrer du zu dir selber bist, desto schneller geht es. Oder mit dir selber.
Ja.
Das ist das A und O.
Mhm.
Und je ernster du deine Gefühle auch nimmst. Also wenn du dich schäbig fühlst, verletzt, verlassen, ungeliebt, sprich's aus.
Ja.
Und für die richtigen Menschen ist es auch niemals zu viel, weil die haben ja ein Interesse daran, dich kennenzulernen, ne?
Ja, das stimmt.
Und man kann dich nur kennenlernen, wenn du sagst, was in dir passiert.
Ja. Ja, das ist noch ein bisschen schwierig für mich, ja.
Ja, aber du kannst ja üben, bist ja, wie gesagt, am Anfang.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, dass diese junge Dame, die du mit 17 kennengelernt hast, also die Antwort, die du dir erhoffst, wird wahrscheinlich nicht die Lösung bringen, die du dir ersehnst. So. Natürlich darfst du eine Antwort darauf bekommen, ohne Frage, ob du die kriegst, sei dahingestellt. Ja. Ich glaube nicht, dass es in der Rückschau so eine große Relevanz hat, wahrscheinlich, ne? Weil du musst anhand von anderen Leuten verstehen, dass du liebenswert bist, unter anderem von dir selber, ne?
Ja.
Das wäre wieder was, was so ein bisschen von außen käme.
Ja.
Vielleicht kannst du es so sehen, du warst als 17-Jährige nicht in der Lage, deine Bedürfnisse zu formulieren. Und darum kam es zu dieser Misskommunikation.
Ja, das stimmt auch. Ja.
So.
Ich war ja auch selber schuld, ja. Ich hätte einfach eindeutig sagen können, wie es mir geht. Und dann hätte sich alles geklärt, ja.
Jo, du konntest es nicht. Und das ist völlig okay.
Ja.
Du? Und es ist unwahrscheinlich, dass ihr das große Happily Ever After zusammen gelebt
hättet. Ganz bestimmt, das glaube ich auch nicht. Das will ich auch gar nicht. Aber ja. Ich würde einfach nur gern greifen können, inwiefern ich mich auf mich und mein Gefühl verlassen kann einfach. Weil das ist das, was mir genommen wurde durch diese Situation.
Ja.
Ja.
Weil Bauchgefühl täuscht nicht. Wenn du das Gefühl hattest, sie war sie verknallt, 1000%ig.
Ja, aber das kann ich mir, das ist immer für mich schwierig, weil ich mir selber dann, also das ist dann das, was ich denke, aber ich brauche immer irgendwie nochmal die Meinung von außen bei allem.
Noch.
Ja,
noch. Weil du es dir selber noch nicht glaubst.
Ja.
Aber da kommst du hin.
Ja. Na? Ich hoffe.
Und ihr wart halt zwei junge Mädchen, die völlig überfordert waren mit der Gesamtsituation und darum einen schönen Sommerflirt verpennt habt.
Mhm. Ja.
That's it.
Ja. Mhm. Wenn man es so sieht, ja.
Ja. Also, ja. Also, vielleicht kannst du dir das verzeihen, dass du da keine Sprache hattest und es wird ein bisschen leichter.
Ich hoffe ja. Es wird bestimmt schon helfen.
Ich habe ja festgestellt, dass es Beziehungen auch zu Eltern und Verwandten und so bereinigt, wenn man die eigene Position irgendwann klar darstellen kann. Also meine Sicht der Dinge auf XY war dies, das.
Mhm.
Grundsätzlich muss man sich freimachen davon, dass sie ein wünschenswertes Feedback geben, weil die meisten das nicht können und das ist auch deren Brei, in dem die sitzen.
Mhm.
Ja, es ist deren Wahl zu entscheiden, entwickle ich mich weiter oder nicht.
Ja.
So. Wenn sie sich nicht weiterentwickeln wollen, ist doch okay.
Ja.
Dann werden sie vielleicht irgendwann unangenehme Gesprächspartner, weil es auch langweilig ist.
Ja.
Aber das Wenigste, was Eltern so tun, hat mit dem eigenen Wert zu tun. Du bist ja eine fabelhafte Kreatur. Obwohl die dich so behandelt haben, weißt du?
Ja.
Und das liegt daran, dass du einfach so geboren bist. Fabelhaft. Mhm.
Ja.
Ja, und diese Schüchternheit, die und dieses Gefühl für Wertlosigkeit, die einem diese solche Eltern drauf pflanzen, das ist halt ein Mantel, den man irgendwann ablegen muss.
Ja.
Aber daran kann man gut arbeiten.
Dauert vielleicht ein bisschen, ja.
Ja, das dauert ewig teilweise. Ja. Also, wie gesagt, ich habe meine erste Therapie angefangen. Das muss 98, 99, 25 war ich, ja genau. Mhm. Und bis es gescheppert hat da oben im Köpfchen, ich habe nicht nonstop Therapie gemacht, ja, auch viel gelebt zwischendrin und so, aber das waren bestimmt 10 Jahre.
Mhm.
10 Jahre, bis ich gecheckt habe, ach so,
ja.
Vielleicht sogar mehr. Ja?
Ja, ja.
Also, das dauert einfach, ist aber auch nicht schlimm.
Ja, ein bisschen schwer auszuhalten manchmal.
Ja. Na, weil du sehr sensibel bist.
Ja.
Wie übrigens ganz, ganz viele Sandwich-Kinder.
Ja, ja. Das habe ich auch schon gehört, ja.
Was auch okay ist, weil die einfach so eine blöde Positionierung haben einfach.
Ja.
Also nicht die Ältesten, wo noch alles faszinierend ist, sind die Zweiten, die laufen so mit. Und dann kommt auch noch jemand hinten dran, der dann noch mehr Aufmerksamkeit braucht. Da ist halt die Aufgabenverteilung ein bisschen dünn dann in der Mitte.
Ja, das stimmt.
Ja. Aber ist auch nicht deine Schuld.
Ja, das weiß ich. Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Du bist ganz toll.
Dankeschön.
Das war Paula Lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Danke.